Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Mir san Tier und ja, es dauert nicht mehr lang, dann werden hier die Türen geschlossen. Es ist nämlich schon fast 18 Uhr am Abend, da weiß jeder in der Sommerzeit, dann schließt gleich der Tierpark. Und wir sind trotzdem hier unterwegs. Ich bin's, Tina Gentner, und ich darf heute bei einer Aktion des Hellerbrunner Förderkreis dabei sein. Ja, bei einer ganz exklusiven Führung. Wir schauen bei Mia und Rems vorbei. Ja, Kennerinnen und Kenner unter euch wissen, klar, das sind die Hellerbrunner Luchse. Wir wollen in dieser Podcast-Folge aber vor allen Dingen auch ein bisschen mehr über diesen Förderkreis erfahren, seine Arbeit. Was wird gefördert? Wer fördert da? Und dafür habe ich jetzt schon jemanden an meiner Seite, der mir bei diesen Fragen weiterhelfen kann. Die Koordinatorin des Förderkreises, nämlich Dominik Salcher. Ich glaube, ich darf Niki sagen, oder?
Ja, gerne.
Hallo Niki, schön, dass du da bist.
Hallo.
Deshalb hilf uns doch gleich mal weiter. Wer sind denn die Förder und Förderinnen?
Ja, das ist ein buntes Völkchen. Viele sind langjährige Tierparkfreunde, Fans von Hellerbrunn, die schon seit Kinderzeiten mit ihren Eltern hier ein- und ausgegangen sind und die ihren Beitrag jetzt leisten wollen und den Tierpark unterstützen wollen.
Also das heißt, es sind Freunde, Freundinnen, Fans des Tierparks, die sagen, ich möchte irgendwie ein bisschen mehr machen als vielleicht mein Tagesticket oder meine Dauerkarte, die sagen, ich gebt mehr Geld oder kommen die und sagen, na gut, ich putze euch mal die Flamingo-Anlage?
Ja, das geht leider natürlich nicht. Aber man kann Förderer werden, also ab 80 Euro. Der Hellerbrunner Förderkreis fördert also im Tierpark bei uns spezielle Projekte, wo wir uns eigentlich jedes Jahr wieder was Neues überlegen. Zum Beispiel hatten wir diese Segel für die Mähnenrobben. Die konnten auch mit Unterstützung der Förderer finanziert werden.
Das sind, glaube ich, diese Sonnenschutzsegel.
Diese Sonnenschutzsegel, genau. Und so schauen wir halt, dass wir jedes Jahr wieder ein neues Projekt finden, wo man dann einfach konkret unseren Förderern sagen kann, da habt ihr jetzt mit dazu beigetragen, dass das jetzt da ist. Und wir versuchen uns halt ein bisschen zu revanchieren, indem wir dann so ein paar kleine Specials für die Förderer machen. Also mein Blick hinter die Kulissen. Wir waren mal in der Tierarztpraxis oder man darf dann auch mal in die Futterwerkstatt in die Kühlräume schauen und sich da erklären lassen, wie das alles funktioniert. So versuchen wir halt jeden Monat was anderes zu machen.
Also es geht dann auch raus aus dem Tierpark?
Es geht auch raus. Ja, was auch toll war, letztes Jahr hatten wir eine sehr exklusive Führung. Da waren wir beim Flughafen eingeladen und waren da in diesem Vogelschutzgebiet. War unheimlich spannend, weil da kommt man sonst nie hin. Ja, solche Sachen sind dann so Schmankerl, sag ich mal.
Also man hört, da gibt es einige Schmankerl. Niki, wie ist es denn jetzt, wenn man jetzt schon sagt, das klingt nach was, das würde ich auch gerne machen. Weil zum einen schlägt mein Herz für den Tierpark, zum anderen, das klingt doch ganz schön spannend, was dann auch den Förderern da noch geboten wird. Wie kann ich mit euch in Kontakt treten?
Also entweder ihr geht über die Webseite, da gibt es ein Kapitel Spenden und da ist auch der Förderkreis. Oder es gibt auch hier im Tierpark im Infopavillon zum Beispiel Flyer. Einfach mitnehmen, zu Hause ausfüllen und wieder an uns reinschicken.
Niki, dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank. Bin gespannt, was heute Abend noch alles passiert.
Freue mich schon für heute Abend.
Ja, dann viel Spaß und dann sehen wir uns wahrscheinlich gleich bei den Luchsen nochmal.
Tschüss.
Bevor es mit der Entdeckung der Luchsanlage richtig losgeht und ich die Beine in die Hand nehme und darüber laufe, habe ich mir jetzt noch Dennis Späth geschnappt, Leiter der Unternehmenskommunikation in Hellerbrunn. Hallo Dennis.
Hallo Tina, es freut mich sehr, dich heute hier zu sehen.
Hi Dennis. Wir erzählen ja heute vom Hellerbrunner Förderkreis. Mit dir will ich jetzt aber noch ein Schrittchen zurückgehen. So ein Tierpark ist ja ganz schön teuer, oder?
Ja, das ist richtig. So ein Tierpark ist teuer. Ungefähr 50.000 Euro am Tag kostet ein Tierpark pro Tag mit Mann und Maus. Ungefähr. Wahrscheinlich jetzt durch die Entwicklung der letzten Zeit noch ein bisschen mehr. Aber das ist mal so eine Hausnummer, mit der man rechnen kann, was hier Hellerbrunn am Tag so kostet. Egal, ob wir Türen aufmachen oder nicht.
Denn wir können ja nochmal überschlagen, klar, als erstes fällt einem ein, da sind die Tiere und die wollen auch was fressen. Dann sind da natürlich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen.
Na, Energiekosten, Strom, Wasser, alles was dazukommt. Wir sind ja eigentlich ein ganz normales Unternehmen, eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, die auch betriebswirtschaftliche Prinzipien beachten muss. Und deswegen gilt auch für uns, dass die Prinzipien Einnahmen und Ausgaben müssen einigermaßen en jour sein.
Also, du hast gesagt, wie viel? 50.000 am Tag? Da kann man sich schon mal ausrechnen, allein durch die Tickets, die man verkauft, selbst wenn echt viele kommen, kann das ja gar nicht reichen.
Also es ist in der Tat so, dass die Einnahmen und die Umsatzerlöse durch unsere Tagesbesucher, aber natürlich auch durch unsere Inhaber von Jahreskarten, also unsere Dauerbesucher, schon den Großteil unserer Einnahmen ausmachen. Also das heißt, wir brauchen die Besucherinnen und Besucher bei uns, ganz klar. Sind die Einnahmen dadurch schon, machen gut 80% aus. Und natürlich ist das noch nicht alles. Da kommen halt noch so ein paar Dinge dazu, bis wir den ganzen Betrieb hier finanziert haben.
Das heißt, was kannst du noch aufzählen? Was kommt noch dazu?
Ja, das sind zum Beispiel auch die Pachterträge. Wir haben ja hier in Hellerbrunn auch Gastronomie und Shops. Die beteiligen sich natürlich auch dazu. Das kriegen die ja auch nicht für lau. Dann, wir haben Sponsoren, die uns unterstützen, die sich langfristig im Bereich Artenschutz, Umweltbildung und Tierwohl engagieren. Spendenerträge sind wichtig. Patenschaften sind wichtig. Dadurch, dass wir eine gemeinnützige Aktiengesellschaft ist, kann man auch über das Thema Testament und Erblassung nachdenken. Denn bei uns, wenn man dem Tierpark einen Teil oder wie auch immer einen bestimmten Betrag oder einen Vermögensgegenstand vererbt, dann erhebt der Staat darauf keine Erbschaftssteuer und das Geld wird direkt dem Tierwohl zugute geschrieben.
Und jetzt nehme ich an, ist ja wahrscheinlich die Stadt München schon auch noch irgendwie beteiligt, oder?
Das ist vollkommen richtig. Wir sind im Mehrheitsbesitz der Landeshauptstadt München und wir fühlen uns da unter dem Dach der Landeshauptstadt auch sehr, sehr wohl. Das hat sich auch in allergrößter Not immer wieder bewährt. Also ich will da gar nicht mehr drauf zu sprechen kommen, aber Corona war natürlich für uns als so ein Schlag ins Kontor. Da konnten wir nur froh und glücklich sein, dass wir die Landeshauptstadt München an unserer Seite hatten. Wir sind natürlich immer noch teils auf Zuschüsse angewiesen. Das trifft natürlich dann insbesondere zu, wenn es um größere Investitionsvorhaben geht, wie der Neubau oder die Generalsanierung von Tierhäusern und so weiter und so fort.
Also wir merken es, viele Unterstützerinnen, Unterstützer von kleinen bis ganz großen Geldbeträgen. Heute dreht sich bei uns ja alles um den Förderkreis. Die sind sozusagen auch eine Säule, oder?
Das ist richtig. Der Förderkreis ist kein Verein, es ist ein loser Zusammenschluss von Unterstützern, die regelmäßig spenden. Da geht es ab 80 Euro los für Privatpersonen, gibt es auch für Firmenförderer ab 600 Euro pro Person pro Jahr, kann man sich dort engagieren. Und man hat als Förderer halt eben dann die Möglichkeit, sich auch einzubringen, weil halt die Gelder aus diesen Spenden ganz dezidiert besonderen Anlagen zugutekommen. Also da haben wir hier schon viel gemacht. Die Tiger haben eine neue Plattform bekommen, die Gibbons haben eine neue Schaukelanlage bekommen mit Bambusstangen. Dann wurde Futterbäume für die Giraffen angeschafft. Also man kann wirklich dreidimensional sehen, was der Förderkreis hier mitfinanziert hat und unterstützt hat. Und das ist wirklich auch toll, wenn der Tierpark einem am Herzen liegt, dann ist das eine ideale Plattform, um sich da zu engagieren.
Dennis, vielen, vielen Dank, dass du uns hast, so zum einen so ein ganz kleines bisschen sozusagen in die Bücher gucken zu lassen und auch nochmal einen Überblick zu geben, wie es überhaupt funktioniert, dass so ein Unternehmen wie der Tierpark läuft und überhaupt an sein Geld kommt und den ganzen Betrieb jeden Tag am Leben erhält. Vielen, vielen Dank, dass du uns da erst mal reingucken lassen.
Gerne, das war mir ein Vergnügen.
Schon gewusst? Über den Online-Shop oder die München-App kommt ihr digital und schnell an eure Tagestickets für den Tierpark. Ganz einfach auf hellerbrunn.de/tickets. Probiert's aus!
So, bei mir ist Tierpfleger Quirin Linzeisen. Hallo Quirin, grüß dich.
Hallo, grüß dich Tina.
Ja, jetzt bevor du nachher für den Förderkreis zuständig bist und denen mehr erzählen kannst, ist es ja wunderbar, dass ich dich noch erwischen konnte. Wir stehen direkt an der Luchsanlage und schauen auf deine Pfleglinge. Gib uns doch mal einen kurzen Überblick. Mia und?
Das ist der Rems. Der kam Anfang des Jahres im Januar aus Riga, also aus Lettland, zu uns. Und die Mia ist ein ja, waschechtes Urgestein, ist hier in Hellabrunn geboren, 2012. Das heißt, sie ist jetzt auch schon etwas älter als unser Neuzugang, der mit ja, überschaulichen 2,5 Jahren hier nach München jetzt gekommen ist. Hat sie natürlich hier schon die Hausherrschaft, aber unser Rems, der hat sich da relativ schnell eingewöhnt.
Kannst du uns mal so ein bisschen charakterisieren?
Also unser Rems ist derzeit, man sieht es jetzt gerade auch, sehr viel unterwegs. Weil er
ja, der tigert hier auf und ab, das ist unglaublich.
Ja, er muss natürlich, durch das, dass er jetzt hier noch nicht so lange ist, hat er natürlich auch noch nicht alle Jahreszeiten hier durchlebt. Da zwitschert es dann an mancher Stelle, was ihm vielleicht in Riga nicht bekannt war. Auch die Nachbarn sind natürlich ganz anders. Man weiß jetzt leider gar nicht direkt, was er in Riga für benachbarte Tiere kennenlernen durfte. Jetzt hat er auf einmal hier Manul-Kino, so nennen wir es immer, weil direkt gegenüber sind unsere zwei Pallas-Katzen untergebracht. Wenn sich da was rührt, da ist er jetzt natürlich auch total gespannt, was da vor sich geht. Die Mia, die steckt das ganz cool weg, die kennt das jetzt schon eine Zeit lang, liegt dann auch gerne mal auf ihrem Brett. So kennt man es auch, sage ich mal, unter den Dauerbesuchern.
Haben sich die beiden denn jetzt von Anfang an gleich gut verstanden? Ich stelle es mir ein bisschen schwierig vor, so als Mia, dann hat man hier so sein Zuhause und dann kommt da plötzlich einer. Fand die das gut und sagt, Mensch, endlich WG, oder war die erstmal noch so ein bisschen, na warte mal, also jetzt habe ich mich hier schön eingerichtet?
Also es ist im Prinzip immer so ein bisschen eine Glückssache, ob sich zwei wohlgemerkt einzelgängerische Tiere, das heißt der Luchs lebt für gewöhnlich solitär, alleine. Man kann da nichts erzwingen, man muss das Ganze sehr behutsam angehen. Die Zeit haben wir unserem Rems einfach gegeben, dass er sich da in aller Ruhe und auch noch ohne Besucherkontakt sozusagen erstmal einfinden kann. Die Mia war in der Zeit über ein Kontaktgitter doch in der Nähe, also sie war in der Außenanlage und die konnten sich die ganze Zeit über auch schon am Gitter kennenlernen. Erst einmal Geruchskontakt und Sichtkontakt aufnehmen, und als wir uns relativ sicher waren, dass sie sich jetzt ausgiebig kennenlernen konnten, haben wir die Schieber langsam mal geöffnet und natürlich unter Beobachtung geschaut, was die beiden Tiere machen, sind sich dann aber auch gar nicht näher begegnet, sondern aneinander vorbei, und dann hat jeder seines Weiten gesucht.
Also die haben mal erstmal auf cool gespielt.
Genau, das war im Prinzip so die Anfangszeit, und nach den ersten paar Tagen, da war dann doch einmal eine kleine Auseinandersetzung zu sehen, ist wahrscheinlich über Nacht passiert. Da haben die beiden sich doch einmal den Rang sozusagen ausgefochten. Und
da wird dann irgendwie mal gekämpft und auch die Krallen mal ausgefahren?
Genau, also da kann es schon auch durchaus mal rabiat zugehen. Es sind letztendlich Wildtiere und Raubtiere, also die können uns auch schon mal gefährlich werden. Und dementsprechend hat man sich da erst einmal einig werden müssen, wer hier welche Reviere in der Anlage besetzt. Und letztendlich, wenn das einmal ausgefochten wird, dann ist aber auch Ruhe. Also dann ist alles geklärt, dann kann man sich dem restlichen, dem schönen Teil des Lebens widmen, der Futteraufnahme und im Endeffekt auch, ja, ich sage mal,
der Familiengründung.
Richtig, genau.
Sag doch, wie es ist.
Ja, das ging tatsächlich auch schneller, als wir uns das gedacht hätten.
Wart ihr denn dabei beim ersten Mal paaren? Da nickt er, wirklich.
Ja.
Weil sonst hören wir immer, ja, Mensch, super schwierig. Und das machen die, wenn wir uns umdrehen, wenn wir raus sind oder nachts. Aber jetzt, also du lächelst so selbstsicher, ihr habt es beobachten können.
Ja, richtig. Also es war auch tatsächlich früher, als es jetzt die Literatur zum Beispiel schreiben würde, aber war sicherlich auch mit dem warmen Wetter jetzt Anfang diesen Jahres zu begründen. Und das haben die beiden erst einmal genutzt und sich da wirklich sehr intim der Paarung hingegeben. Und das passiert bei Katzen üblicherweise auch mehrmals am Tage. Und da konnten wir uns letztendlich auch sicher sein, auch wenn es noch ein sehr junger Kater ist, der gerade so in der Geschlechtsreife ist, dass es durchaus funktioniert hat. Und wir rechnen jetzt, wenn man so die Tragzeit von rund 70 Tagen abrechnet, dann rechnen wir auch, ich sage mal, Ende April mit vermeintlichem Nachwuchs. Wir würden es natürlich der Mia jetzt, nachdem sie 2 Jahre alleine hier die Anlage besetzt hat, würden wir es natürlich der Mia wünschen und auch unserem Rems als Neuzugang.
Und uns ja irgendwie auch. Also wir hätten ja auch was davon, wenn hier Nachwuchs wäre. Es gäbe auf jeden Fall was zu gucken und was zu beobachten. Aber weiß man es dann jetzt ganz sicher? Es gab ja jetzt wahrscheinlich keine Ultraschall-Frauenarztuntersuchung.
Nein, aber irgendwann kriegt das Weibchen dann doch ein leichtes Bauchall.
Und wo ist das Bauchall? Meinst du, ich könnte das auch erkennen, das Bauchall?
Ja, also jetzt, wenn sie liegt, ist es natürlich sehr schwierig zu sehen. Aber wenn sie unterwegs ist, also da meinen auch manche Besucher, dass sie vielleicht einen Ticken zu viel Futter abbekommen hat. Aber ich sage einmal, wer da ganz genau hinschaut und auch die Jahreszeit etwas im Blick hat, kann man sich jetzt schon darauf einstellen, dass sich der Bauch jetzt von Tag zu Tag etwas besser sehen lässt. Und wir sind gespannt, wie viele dann tatsächlich rauspurzeln.
Was ist denn da so typisch?
So 4-5 Jungtiere könnten es schon auch mal sein, wobei ich jetzt bei den Luchsen eher von 2-3 Jungtieren ausgehe.
Es erwartet euch, glaube ich, ein wirklich spannendes Jahr, das Jahr 2024 hier in der Luchsanlage. Und heute ist ja sozusagen für die beiden vielleicht auch ein bisschen ein besonderer Tag, weil heute eben nach Tierpark Schluss trotzdem noch Leute kommen. Ihr habt ja heute den Förderkreis da. Kannst du denn mir schon tuschelnd ein bisschen was erzählen? Was erwartet die jetzt dann gleich? Denen wirst du auch so einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben wie mir gerade? Oder was passiert gleich?
Also wir schauen natürlich, dass wir die Luchse, so wie wir jetzt, auch gut zu Gesicht bekommen. Dafür habe ich mir eine kleine Beschäftigung überlegt. Das heißt, bei Raubtieren lässt sich im Allgemeinen gut mit Duftstoffen arbeiten. Da gibt es heute mal Currygewürz, wie vielleicht wir hin und wieder auf unser Currywurst quasi streuen.
Also heute asiatischer Abend bei den Luchsen.
Ja, könnte man sagen. Und ich sage mal, für ein Raubtier ist es immer interessant, sich in fremden Gerüchen zu wälzen, weil natürlich ist Tarnung immer das A und O eines Raubtiers und mit der Verhaltensweise arbeiten wir natürlich auch. So, ja, macht man den Alltag auch etwas abwechslungsreich und das würde ich nachher mal anbieten und im Anschluss werde ich schauen, dass die Luchse noch in die Innenbereiche kommen, dann können wir uns die auch noch etwas näher quasi vor Augen führen und dann gibt es noch ein kleines Abendessen.
Toll, vielen Dank, dass wir dich vorher noch kurz schnappen durften und dass du uns noch ein bisschen mehr über den aktuellen Stand hier bei den Luchsen erzählt hast. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dich dieses Jahr dann nochmal wahrscheinlich ans Mikrofon holen, denn wenn hier so viel Spannendes zu erwarten ist auf der Anlage, dann wollen wir natürlich auch wieder mit dabei sein. Also vielen, vielen Dank.
Gerne, ich bedanke mich auch.
Und ich schaue auf die Uhr. Ich habe noch ein kleines bisschen Zeit, bevor es hier losgeht mit der exklusiven Führung für den Förderkreis. Und habe ich mir gleich noch jemanden hier ans Podcast-Mikrofon geholt. Ihr kennt ihn alle, die öfter zuhören. Carsten Zehrer ist bei mir zoologisch Leiter in Hellabrunn. Hallo Carsten.
Hallo Tina.
Du bist auch nachher gleich mit dem Förderkreis beschäftigt. Ich sehe, du hast auch schon jede Menge Anschauungsmaterial zum Luchs unterm Arm. Hier sind so laminierte Bilder, sehe ich. Du wirst, glaube ich, ein bisschen mehr zum Thema Artenschutz beim Luchs erzählen, stimmt's?
Ja, das ist richtig. Wir sind auch beim Luchs, wie bei vielen anderen Tierarten, in ein europäisches Erhaltungszuchtprogramm eingebunden, wo wir mit großer Wahrscheinlichkeit auch in den nächsten Jahren die Möglichkeit haben, in Hellabrunn geborene Luchse in Wiederansiedlungsprojekte in Europa zu geben. Man muss sich das ja vorstellen, dass der Luchs, der eurasische Luchs, eigentlich mal ursprünglich quasi von den Pyrenäen bis einmal quer durch Russland, Sibirien verbreitet war, aber gerade halt in Mitteleuropa an vielen, vielen Stellen ausgerottet wurde. Und da gibt es an verschiedensten Stellen Bemühungen, Luchse wieder anzusiedeln.
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Auswildern und Wiederansiedeln?
Es gibt tatsächlich Unterschiede, also jetzt in dem Wort selber nicht, aber es gibt verschiedene Art und Weisen der Wiederansiedlung. Das hängt ein bisschen auch von der Tierart ab. Also wir unterscheiden da wissenschaftlich gesehen zwischen einer Hard Release und einer Soft Release, also einer harten Wiederansiedlung oder Auswilderung und einer weichen. Wenn wir mal als Beispiel nehmen, unsere Steinböcke, die wir ja in den letzten Jahren in den Alpen wieder angesiedelt haben.
Und auch begleitet haben mit dem Podcast-Mikrofon. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, Folge 90.
Da bist du gut informiert. Das war eine sogenannte Hard Release. Das heißt, die Tiere wurden natürlich bei uns untersucht auf Krankheiten etc. pp. Aber sind dann nicht nochmal in den Alpen in ein Wiederansiedlungsgehege gekommen oder mussten sich akklimatisieren oder so etwas.
So ein Zwischenschritt, das gab es dann nicht.
Das gab es nicht, sondern bei Steinböcken wie auch bei Antilopen zum Beispiel ist es in den allermeisten Fällen so, dass man die freilassen kann im Lebensraum und dort sie sich auch zurechtfinden. Beim Luchs ist das Ganze natürlich ein bisschen anspruchsvoller, weil er im Zoo ja nicht lernt primär, wie man wirklich Beute schlägt und wie man lebende Beute fängt und erlegt. Das heißt, das muss man ihm erstmal beibringen.
Also das heißt, bei Raubtieren allgemein ist es dann natürlich schwieriger und ach, pass auf, jetzt kombiniere ich dann eher ein Soft Release.
Ganz genau so ist es, richtig.
Jetzt schauen wir doch mal nochmal auf unsere zwei Luchse hier, Mia und Rems. Da deutet sich ganz stark was an, dass da Nachwuchs kommt. Kommst du dann und sagst so, und den Nachwuchs nehmen wir jetzt gleich mit und will dann den aus? Oder was heißt das jetzt konkret?
Nein, ich würde der Kollegin, die in einem Schweizer Zoo das europäische Erhaltungszuchtprogramm für Luchse führt, sagen, Mensch, wir haben da wirklich ein freudiges Ereignis. Können wir da nicht mal überlegen, ob wir die nicht irgendwo ansiedeln? Dann wird sie in ihrem Computer schauen, was gibt's für Projekte, wie ist das Ganze von der Genetik, von der Abstammung bei unserem Pärchen. Da wird sie feststellen, das ist richtig gut, weil das war uns sehr wichtig, als wir unseren neuen Kater geholt haben, dass er sehr gut zu Mia passt. Und sie haben deswegen auch eine der wenigen Freigaben vom EEP, dass sie offiziell züchten dürfen.
Aber, jetzt muss ich frage ich nochmal, heißt es dann, wenn es hier Nachwuchs gibt, der Nachwuchs wird dann vielleicht ausgewildert, wird sicher ausgewildert oder steht das alles noch in den Sternen?
Das steht natürlich noch in den Sternen. Wir wissen nicht, welche Geschlechter zur Welt kommen, wie viele Jungtiere es denn sind, aber die Chancen stehen eigentlich sehr gut.
Und die würden dann an einen Ort kommen, wo eben dann so eine halbfreie Anlage ist, wo die dann sozusagen lernen, wieder auf das Leben in der Natur vorbereitet zu werden?
Da gibt es tatsächlich auch verschiedene denkbare Möglichkeiten. Zum einen, dass es eben diese angesprochenen Ansiedlungsgehege sind, wo diese Tiere dann das Jagen zum Beispiel lernen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass der Nachwuchs dann in Gehege kommt, dort züchtet und deren Nachwuchs dann ausgewildert wird. Die Möglichkeit gibt es auch. Also da ist im Moment gerade beim Luchs sehr, sehr viel möglich auch in Europa, weil sich da einfach sehr viele Projekte auch auftun.
Carsten, jetzt trudeln dann hier schon die ersten Mitglieder des Förderkreises ein. Kannst du mir jetzt auch schon verraten, was hast du für die jetzt noch vorbereitet heute Abend?
Wir haben, also der Quirin und ich haben uns tatsächlich vorgenommen, dass wir Ihnen natürlich nicht nur was über den Luchs erzählen möchten, sondern eben auch über die Hintergründe, warum jetzt dieses Pärchen, wie aufwendig war es, den Rems hierher zu holen und was könnte mit möglichem Nachwuchs passieren.
Ja, dann wünsche ich euch zusammen mit dem Förderkreis viel Spaß und viel Vergnügen und wir hören uns eh bei einer der nächsten Folgen wieder, bin ich mir ziemlich sicher.
Sehr gerne, ich freue mich drauf.
Mir Santia. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellabrunn.de.
So, und jetzt habe ich mich schon hier in die Gruppe der Förderkreisler und Kreislerinnen, nenne ich sie mal, ein bisschen eingegliedert. Und neben mir ist Martina. Hallo Martina.
Ja, hallo.
Jetzt interessiert mich natürlich, wie bist du zum Förderkreis gekommen?
Ja, ich bin ja gebürtige Münchnerin, also kenne ich eigentlich aus der Kindheit den Zoo und bin so ein Tierfan. Und ich finde halt die Führungen so interessant und auch immer wieder mal in andere Zoos in anderen Städten. Das finde ich ganz interessant. So Fahrt zum Beispiel, die Fahrt zum Alpenzoo in Innsbruck. Das sind halt die heimischen Alpentiere und das war wirklich schön. Oder auch mal nach Leipzig in Zoo. Oder ich war auch in der Wilhelma in Stuttgart und dann hier halt oft bei Führungen.
Und was ist so für dich der Zoo?
So einmal mag ich generell Tiere sehr und finde es interessant, die zu beobachten. Aber ich finde, dass es auch immer besser wird, diese edukativen Tafeln, das wird immer besser gemacht. Das finde ich interessant. Ja, und dann ist er auch vom Freizeitwert so eine schöne Anlage mit den vielen Bäumen und mit den vielen Wasserwegen und mit dem vielen Platz. Und diese viele Natur ist allein schon so schön. Und die heimischen Tiere, die es einfach hier gibt, zum Beispiel den Eisvogel, der inzwischen so selten ist, das finde ich auch toll.
Jetzt habe ich den Uli neben mir. Ich habe schon gehört, der Uli ist ganz lang dabei. Bist du ein Hellabrunn-Fan?
Jahrelang nicht hier gewesen. Dann haben wir irgendwie gesagt, jetzt gehen wir mal wieder in den Tierpark. Und war sicher auch der Grund, weil damals ja das Elefantenhaus gerade neu gebaut worden ist und da haben sie auch oft Spendenaufrufe gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir schon hingehen und das nutzen, was einem geboten wird, geben wir vielleicht auch ein bisschen was zurück und haben halt dann da hier auch die eine oder andere Spende oder Patenschaft. Wir sind auch Paten von den kleinen roten Pandas und das war damals mit ein Grund, weil da nach Jahren wieder Junge damals kamen. Und da haben wir dann die Jungtierpatenschaft übernommen und das hat dann eins zum anderen geführt.
Und ging es dir darum, dass du gesagt hast, Mensch, ich will mich da auch irgendwie engagieren, ich will, dass ich da irgendwie, dass es irgendwie weitergeht in Hellabrunn, oder war es so, dass du gesagt hast, Mensch, ich bin da so gern, ich will die einfach auch weiter unterstützen?
Eigentlich beides. Also das ist jetzt nicht nur konsumieren, sondern auch ein bisschen der Versuch, was Gutes zu tun. Und wenn ich höre, dass da irgendwas ist, eine besondere Führung oder sowas, dann schaue ich, dass ich da hinkomme. Gleiches gilt, wenn der Artenschutz eine entsprechende Veranstaltung anbietet. Wenn irgendwo eine Geburt ist, ich kann mich erinnern, da habe ich dann sofort reagiert, Elchsgeburt, das ist jetzt 2 oder 3 Jahre her, habe ich nicht lange gefackelt, wollte ich dann auch was sehen.
Aber dann bist du sozusagen doppelter Förderer, einmal über den Förderkreis und bist auch noch Pate.
Richtig.
Dann wünsche ich dir jetzt heute Abend bei eurer besonderen Führung viel Spaß.
Ich danke.
Mir Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.
Nicht nur um unsere Luchse hier, sondern auch ein bisschen darum, was haben wir mit den Luchsen vor, was passiert eigentlich in Europa mit den Luchsen, und haben auch am Ende noch eine kleine Besonderheit vorbereitet. Das ist auch etwas, was Sie nicht alle Tage zu sehen bekommen, sondern was dann auch ganz exklusiv ist. Ich würde fast vorschlagen, fangen wir ruhig mal an, wenn du die beiden kurz einmal porträtierst und vorstellst.
Also auch von meiner Seite, grüß Gott zusammen. Wir haben jetzt dieses Jahr...
Also jetzt sind die Förderkreismitglieder dran, dürfen ganz nah ran an die Luchsanlage und bekommen also eine exklusive Führung von Quirin und Carsten. Ja, das war's von Mir Santier. Heute hat sich alles um den Förderkreis gedreht und natürlich auch um die beiden Luchse hier in Hellabrunn. Und dass da einiges zu erwarten ist, ich glaube, das haben wir mitgekriegt. Ja, und wenn ihr zu Hause jetzt sagt, also das mit dem Förderkreis, das klingt wirklich interessant und spannend und könnte auch was für mich sein. Ich glaube, am einfachsten ist, ihr schaut einfach mal auf hellabrunn.de vorbei. Dort findet ihr weitere Informationen, falls ihr euch dort auch engagieren wollt. Ja, und auf hellabrunn.de und überall da, wo es Podcasts gibt, findet ihr natürlich noch jede Menge Folgen von unserem Mir Santier Podcast. Ich habe schon jede Menge Folgen heute, glaube ich, empfohlen. Einmal Folge 90, da ging es um die Auswilderung der Alpensteinböcke. Dann nochmal zur Erinnerung Folge 83, wer sich noch ein bisschen mehr mit Luchsdame Mia beschäftigen möchte, als sie damals in ihre renovierte Anlage zurückgezogen ist. Oder vielleicht was ganz anderes, Folge 81, da haben wir gefragt, stören Stacheln eigentlich beim Kuscheln? Und haben uns die Hellabrunner Stachelschweine mal genauer angesehen. Ich bin Tina Gentner, wünsche euch viel Spaß beim Entdecken und bis bald im Tierpark Hellabrunn.
Mir Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.